Im Dezember 2019 wird der Ex-SEK-Polizist Marco G. vom Landgericht Schwerin zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Wegen illegalen Besitzes von Waffen und Munition. Freudestrahlend verlässt er nach dem Urteilsspruch den Gerichtssaal. Dass Marco G. auch Chef der Preppergruppe Nordkreuz ist, dass er sich auf einen Tag X vorbereitet hat, das spielte in dem Prozess nur eine Nebenrolle. Das Gericht hat sich nicht die Mühe gemacht zu ergründen, was seine Gruppe vorhatte. Mit Waffen, Munition, Vorräten, einem Safehouse und Leichensäcken. Wir sind erstaunt über diesen Urteilsspruch. Deshalb schauen wir uns nochmal die Prozessprotokolle und auch das schriftliche Urteil genauer an. Im Prozess ging es vor allem darum, welche Waffen und Munition Marco G. legal besessen hat und mit welchen er gegen Gesetze verstoßen hat, zum Beispiel das Kriegswaffenkontrollgesetz. Woher er die Munition überhaupt hatte, war aber kaum Thema. Im schriftlichen Urteil lesen wir:
Nähere Feststellungen dazu, wie die einzelnen Positionen an den Angeklagten gelangt sind, konnten nicht getroffen werden.
Das ist Juristendeutsch für: Keiner weiß, wie Marco G. eigentlich an die Munition gekommen ist. Oder wozu er sie sich illegal besorgt hat. Wir wollen natürlich wissen, wie Marco G. an die Munition aus Polizei- und Bundeswehrbeständen gekommen ist, die bei ihm gefunden wurde. Wer ihm dabei geholfen hat. Und wieso es niemand bemerkte. Bei der Staatsanwaltschaft heißt es immer wieder, es werde noch ermittelt, welche Wege die Munition genommen hat. Das ist die offizielle Version. Irgendwann wird es ein Ergebnis geben. Wir hören aber in Justizkreisen, tatsächlich sei es zu aufwendig, die Wege der Munition wirklich nachzuverfolgen. Deswegen werde es vielleicht nie eine Erklärung geben. Wir fragen uns, wieso sollte es so kompliziert sein, herauszufinden, wo jemand Polizeimunition gestohlen hat? Während unserer fast vierjährigen Recherche fragen wir uns eine Sache immer wieder. Warum es möglich war, dass sich diese Polizisten und Soldaten, Reservisten und Sicherheitsleute illegal Waffen und Munition beschaffen konnten und gleichzeitig beste Verbindungen in Behörden, Ministerien und Polizeidienststellen pflegten, ohne dass irgendwem etwas auffiel. Sind sich diejenigen, die die Kontrolle haben sollten, und diejenigen, die kontrolliert werden müssen, irgendwann zu nah?
Ich bin Christina Schmidt, Reporterin der Zeit.
Und ich bin Sebastian Erb, Reporter bei der taz.
Und das ist der Podcast Das Hannibal-Netzwerk. Rechte Schattenkrieger und der Tag X.
Das ist Folge 8.
Wir haben in den vergangenen Jahren in einem Team zu einem rechtsextremen Netzwerk recherchiert. Ein Netzwerk von Elitesoldaten, Reservisten und Polizisten in ganz Deutschland, die sich auf einen Tag X vorbereiten. Von diesem Netzwerk erzählen wir in diesem Podcast. Von Preppern, geheimen Militärtrainings, bizarren Ritualen und Agenten auf Abwägen.
An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis für euch. Die 11. und letzte Folge dieses Podcasts ist besonders. In der wollen wir eure Fragen besprechen und eure Gedanken aufnehmen. Über wen wollt ihr noch mehr wissen? Gibt es ein Detail, auf das wir nochmal zurückkommen sollten? Eure Fragen könnt ihr uns ab sofort zuschicken, und zwar an die Mailadresse fragen@hannibal-netzwerk.de.
Die Liste mit der Munition, die bei Nordkreuz-Admin Marco G. gefunden wurde, ist 6 Seiten lang. Darauf steht die Menge, das Kaliber, der Hersteller und der Empfänger, an den sie ursprünglich geschickt worden war. Wir besorgen uns die Liste und schauen sie uns genauer an. Das liest sich dann beispielsweise so:
100 Patronen im Kaliber 9mm Luger. Herkunft legaler Empfänger, Polizei Mecklenburg-Vorpommern. 100 Patronen des Herstellers MEN mit grünem Hülsenboden. Einer der legalen Empfänger, Special Forces Workshop, Güstrow. 102 Patronen im Kaliber 9mm Luger mit Messing-Vollgeschoss. Legaler Empfänger, Polizeiverwaltungsamt Sachsen. Ein Dutzend Kartons mit je 10 Patronen, Kaliber 223 Remington Sniperline des Herstellers MEN. Legaler Empfänger, unter anderem MEN Workshop Güstrow.
Es steht jeweils auch eine komplizierte Folge aus Buchstaben und Ziffern dabei, die sogenannte Losnummer. Auffallend oft handelt es sich bei Marco G.'s Patronen um solche, die eigentlich Polizeibehörden gehören, manche auch der Bundeswehr. Was uns auch ins Auge springt, ist ein Ort, der immer wieder auf der Liste auftaucht, Güstrow, und Special Forces Workshop. Wir fragen uns, was es damit auf sich hat, und recherchieren weiter.
Fragt man bei Polizeidienststellen oder der Bundeswehr nach, heißt es immer, unsere Munition wird genauestens gezählt, wer wann wie viele Patronen bekommt und welche Nummer dort draufsteht. Oft wird dann auf die Losnummer verwiesen, die ist auf der Patrone eingeprägt. Dummerweise hat aber nicht jede Patrone eine individuelle Nummer. Die Losnummer gibt den Hersteller und die Produktionscharge an, also einen Schwung von Patronen, die in einem Durchlauf unter gleichen Bedingungen gefertigt wurden, meist an einem Tag. Das sind tausende Patronen und für Schützinnen ist es wichtig, möglichst viele von einer Charge zu bekommen. So schießen sie besonders präzise. Hersteller können anhand der Losnummer auch nachvollziehen, an wen sie diese Charge verkauft haben. Deshalb haben die Ermittlungsbehörden das bei jeder einzelnen Losnummer nachgefragt. So ist auch diese Liste entstanden, die im Prozess von Marco G. verlesen wurde.
An dieser Liste lässt sich eine Menge feststellen. Da ist zum einen Polizeimunition, die an das SEK Mecklenburg-Vorpommern geliefert wurde, an das LKA oder etwas allgemeiner an die Polizeiverwaltung des Landes, die das Material für die Einsätze bestellt. Die entsprechenden Chargen gingen nur an diese Empfänger. Das lässt sich anhand der Losnummer feststellen. Und wo trainiert die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern, besonders die Spezialkräfte? Auf dem Schießplatz in Güstrow. Diese Munition kann Marco G. also selbst auf dem Platz entwendet oder von jemandem bekommen haben. Dann wurde bei ihm Munition gefunden, die von der Polizei aus mindestens 6 weiteren Bundesländern stammt. Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin und Bayern. Dazu von der Bundespolizei, der Bundeswehr und dem Zoll. Ist Marco G. also durch Deutschland gefahren, um sich die Munition zu besorgen? Oder hatte er Komplizen in anderen Bundesländern? Das ist theoretisch möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, er hatte sie aus Güstrow. Denn das scheint ein Ort zu sein, wo man sehr leicht an Munition kommt.
Der Schießplatz Großer Bockhorst am Stadtrand von Güstrow hat Tradition. Schon zu Kaiserzeiten war hier eine Schießanlage. Auch die Wehrmacht und sowjetische Truppen schossen hier. Ein weites Gelände, das offiziell einem Schießverein gehört, der privilegierten Schützengesellschaft zu Güstrow e.V. Es ist umsäumt von Büschen und Bäumen. Ein grünes Metalltor, Warnschilder, Lebensgefahr durch Munitionsreste und Presse unerwünscht. Regelmäßig kommen PolizistInnen aus ganz Deutschland hierher. Vor allem von Spezialeinheiten. Das SEK Mecklenburg-Vorpommern ist oft hier, also auch Marco G. während seiner Zeit beim Spezialeinsatzkommando. An 3 Tagen im Sommer ist hier besonders viel los. Dann findet der Special Forces Workshop statt. Unter Polizisten und Soldaten aus ganz Europa gilt das als renommierte Veranstaltung. SEKs aus vielen Bundesländern machen mit, Bereitschaftspolizeieinheiten, die GSG 9, die Cobra aus Österreich, SWAT-Teams aus den USA, KSK-Soldaten. Kurzum, Einheiten mit besonderen Schießfähigkeiten. Organisiert wird das Ganze von einer Privatfirma, die dafür mit dem Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern zusammenarbeitet. Dem untersteht das SEK. Die Polizisten aus den Ländern bringen ihre eigene Munition mit. Aber auch die großen Rüstungsfirmen sind vertreten. Heckler & Koch, Rheinmetall, Sig Sauer, RUAG, MEN. Es gibt Ausrüstung zu testen, Fachvorträge, einen großen Wettkampf. Es ist wie ein riesiges Klassentreffen für Menschen, die besonders gut schießen können. Und sie haben hier reichlich Gelegenheit dazu. Es gibt Patronen ohne Ende. Ein Informant schildert uns das so. Zu seinem Schutz ist die Stimme hier nachgesprochen.
Die Munition stand offen rum. Man konnte sich Patronen nehmen und ballern. Es wurde nichts aufgeschrieben. Es gab auch keine Kontrollen. Ich hätte sogar eine Pumpgun einstecken können und rauslaufen.
Sehr viel der bei Marco G. gefundenen Munition war definitiv oder ziemlich wahrscheinlich dort auf dem Schießplatz. Ganze Kisten, die nach Güstrow geliefert wurden, sind beim Marco G. wieder aufgetaucht. Auf manchen steht der Name des Betreibers. Baltic Shooters. Auf der Webseite von Baltic Shooters findet man einige Image-Videos. Darauf zu sehen, ein Mann, der auf Metallscheiben schießt. Ein Hühner mit blondem Pferdeschwanz, Anfang 50. Sein Name ist Frank T. Hier auf dem Schießplatz Großer Bockhorst ist er der Chef. Er ist der Präsident des Schützenvereins, dem der Schießplatz gehört. Und Funktionär im Bund Deutscher Sportschützen. Mit uns reden wollte Frank T. leider nicht.
Sein Lebenslauf ist erstaunlich. Er hat keine Polizeivergangenheit, war auch nicht Berufssoldat. Er ist Zivilist. Aber trotzdem ist er herausragender Schütze, war dutzendfach deutscher Meister. Wo man sich in der Sicherheitsbranche auch umhört, T. gilt als einer der größten Könner. Bei ihm können Fachkräfte üben, was so nur an wenigen Orten in Deutschland geht. Schießen aus der Bewegung, auf lange Distanz aus dem Auto heraus. Frank T. hat mit seiner Firma Baltic Shooters seit Jahren Aufträge von allen möglichen Sicherheitskräften in Mecklenburg-Vorpommern. Er ist so etwas wie der Personal Trainer der Mecklenburger Spezialkräfte. Und das, obwohl nie eine ordentliche Auftragsvergabe stattgefunden hat. Das ist eigentlich gesetzlich vorgeschrieben. Das hat die Kommission, die die rechtsextremen Vorfälle in der Mecklenburger Polizei aufarbeiten soll, festgehalten und war, gelinde gesagt, irritiert. In ihrem Bericht rügt die Kommission die enge Zusammenarbeit des LKA mit dem privaten Betreiber. Vergaberechtliche Vorgaben seien nicht beachtet worden und waffenrechtliche Besonderheiten nicht genügend berücksichtigt. Wörtlich heißt es im Bericht:
Ein besonderes Problem sieht die Kommission darin, dass einem privaten Betreiber ermöglicht wurde, genaue Einblicke in polizeiliche Interna zu erlangen.
Frank T. bekommt nicht nur Aufträge aus Mecklenburg-Vorpommern. Es spricht sich herum, dass man in Güstrow gut trainieren kann. Und so kommen nach und nach auch Einheiten aus anderen Bundesländern dorthin. Frank T. kommt so an Polizei- und Militärkontakte in ganz Deutschland. Er organisiert sogar Schießtrainings für das Kommando Spezialkräfte, den Eliteverband der Bundeswehr in Calw. Dort also, wo André S. alias Hannibal stationiert war, der die Prepper-Gruppen im Norden, Süden, Westen und Osten ins Leben gerufen hat. Es war offenbar Frank T., der Marco G. überhaupt erst in die erste norddeutsche Prepper-Chatgruppe eingeladen hat, bevor der dann so etwas wie ihr Chef wurde. Frank T. war also von Anfang an bei Nordkreuz dabei und nicht nur einfach nur passiv, so wie viele, die mal zufällig in Chatgruppen hängen. Er hat etwa das Standing Operating Procedure verfasst, das wir in Folge 2 erwähnt haben. Die Anweisung, wie sich die Nordkreuz-Mitglieder verhalten sollen. Unauffällig. Bis zum Tag X. Aus der Chatgruppe tritt er dann wieder aus, bleibt Nordkreuz aber als Unterstützer verbunden. Nordkreuz-Mitglieder kaufen bei ihm Waffen und Munition. Sie gehen bei ihm schießen. 2 Nordkreuz-Mitglieder arbeiten bei ihm auf dem Schießplatz. Und sogar Marco G. beschäftigt er als Schießtrainer. Wie das in Güstrow so ablief, das hat uns nicht nur ein anonymer Informant geschildert. Vor Gericht berichtet das auch ein Polizist aus Mecklenburg-Vorpommern freimütig. Er heißt Sven J.
Ende August 2021, Saal 128 des Amtsgerichts Rostock. Wieder ist ein Polizist wegen eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz angeklagt. Sven J., Mitte 50, Glatze, dunkelgraues Hemd. Er war Hubschrauberpilot, ist jetzt Hauptkommissar bei der Wasserschutzpolizei in Rostock und war oft im Auslandseinsatz, in Afghanistan, Polizeiausbildung und auf dem Mittelmeer Flüchtlingsabwehr mit Frontex. Er ist auch Schießtrainer und ein Kumpel von Marco G., die beiden eint ihr militärhistorisches Interesse, wie sie es nennen. Sie haben viel gechattet und deshalb sind die ErmittlerInnen überhaupt auf Sven J. gekommen. Unter anderem wurden Inhalte verschickt, die ErmittlerInnen als rechtsextrem bewerten. Die beiden Männer verabreden sich darin zum Beispiel im, Zitat, Führerhauptquartier. Strafrechtlich spielen diese Chats aber keine Rolle, weil es ein privater Chat von 2 Personen war. Sven J. steht nun vor Gericht, weil illegale Waffen und Waffenteile bei ihm gefunden wurden. Rohre von Flugabwehrgeschützen, Maschinenpistolen, verrostete Maschinengewehre, alte Sammlerstücke. Aber auch neue Patronen aus Polizeibeständen. Militärhistorisch also ziemlich uninteressant. Diese Patronen hatte er vom Schießplatz in Güstrow, vom Special Forces Workshop, das sagt er selbst. Er habe da immer beim Auf- und Abbau geholfen und durfte auch beim Wettkampf mitmachen. Zitat: Ich war auch mal auf dem Treppchen. Ich war kein Loser. Beim Special Forces Workshop sei alles ein bisschen locker gewesen, sagt Sven J. Wenn man im Gerichtssaal keine Aufnahmen machen darf, ist seine Aussage hier nachgesprochen.
Das ist für einen Außenstehenden schwer zu verstehen. Das ist ein Workshop nur für Spezialkräfte. Da wird Munition im vierstelligen Bereich verschossen. Da bekommt man die Patronen nicht einzeln, sondern paketweise, 500 Schuss auf einmal. Die übrig gewesen sind, habe ich eingesteckt. Weil ich Polizist bin, habe ich sie mit nach Hause genommen.
Diese Patronen werden bei keiner Inventur auftauchen, denn offiziell wurden sie verschossen. Es ist gut möglich, dass sie auch aus anderen Bundesländern stammen. Und Munition im vierstelligen Bereich, die ausgegeben wurde, das ist wohl noch untertrieben, eher fünfstellig. Und natürlich darf ein Polizist nicht einfach Munition mit nach Hause nehmen. Sven J. soll auch den Schießplatzbetreiber Frank T. direkt nach Munition gefragt haben, weil er doch immer so schön Munition abfalle. Vor Gericht bestreitet er das und es wird nicht weiter aufgeklärt. Es ist ein kurzer Prozess, weil Sven J. im Kern geständig ist. Er bekommt eine niedrige Bewährungsstrafe.
Es gibt interessante Fotos von diesen Special Forces Workshops. Sie zeigen den Schießplatzbetreiber Frank T. gemeinsam mit einem anderen Mann. 2016 sind sie im Gespräch zu sehen. Frank T. in olivgrün und beige, als würde er gleich auf Safari gehen. Der andere im grauen Anzug und gelb gemusterter Krawatte. 2017 posieren sie auf einem Gruppenbild. Man kennt sich, seit Jahren schon. Dieser Mann ist Lorenz Cafier von der CDU. Seit 14 Jahren Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, der dienstälteste Innenminister in Deutschland. Ihm ist die Polizei unterstellt, die in Güstrow trainiert und den Special Forces Workshop mitorganisiert. Lorenz Cafier hat nicht nur genehmigt, dass sein LKA mit der Güstrower Firma zusammen die Schießtage ausrichtet, er übernimmt sogar persönlich die Schirmherrschaft und schaut gerne selbst vorbei.
Cafier ist Jäger. Er darf also Waffen besitzen. Aber wir stoßen auf ein Gerücht, das wir an verschiedenen Orten in Mecklenburg-Vorpommern zu hören bekommen. Es gäbe da eine engere Verbindung zwischen Lorenz Cafier und Frank T. als bislang bekannt. Eine Verbindung, die nicht okay wäre. Gerüchte können wir als JournalistInnen nicht einfach veröffentlichen. Also fragen wir das Innenministerium in Schwerin das erste Mal Anfang 2020, ob es zutrifft, dass Lorenz Cafier sich von Frank T. an der Waffe ausbilden ließ. Das Innenministerium lässt die Frage unbeantwortet. Ein paar Monate später fragen wir wieder per E-Mail nach.
Trifft es zu, dass Lorenz Cafier als Innenminister oder als Privatperson ein Schießtraining auf dem Gelände Baltic Shooters Großer Bockhorst absolviert hat? Wenn ja, wann war das, in welchem Rahmen und wer war der Trainer? Trifft es zu, dass Lorenz Cafier als Innenminister oder als Privatperson eine Waffe bei oder über Frank T. bzw. die Firma Baltic Shooters Baltic Defense gekauft hat?
Das Innenministerium in Schwerin antwortet:
Der Minister hat weder eine Dienstwaffe erhalten noch erworben und auch an keinem Schießtraining teilgenommen.
Diese Antwort ist interessant. Als JournalistIn nennen wir das ein überspezifisches Dementi. Denn wir hatten ja ausdrücklich danach gefragt, ob Cafier als Innenminister oder als Privatperson eine Waffe gekauft hat. Und in der Antwort teilt das Innenministerium dann mit, er habe keine Dienstwaffe bei Frank T. erworben. Wir schreiben wieder eine Mail an die Pressestelle.
Trifft es also zu, dass Herr Cafier als Privatperson eine Waffe bei oder über Frank T. bzw. die Firma Baltic Shooters Baltic Defense gekauft hat?
Dieses Mal bekommen wir eine Antwort, aus der wir gar nichts mehr erfahren. In der Mail behauptet die Pressesprecherin des Ministeriums, es seien alle Fragen bereits beantwortet.
Als Innenminister ist Lorenz Cafier auch oberster Dienstherr des Verfassungsschutzes. Er sollte also mitbekommen, wenn sich Extremisten im Land zusammenrotten. Cafier ist sogar Mitglied im Reservistenverband, in dem auch Marco G. und andere Nordkreuz-Männer aktiv waren. Doch der Innenminister wollte mit uns nie über Nordkreuz sprechen. Kein Interview, kein Hintergrundgespräch. Wir hätten ihn gerne gefragt, wieso die Sicherheitsbehörden in Mecklenburg-Vorpommern so wenig zum Thema in Erfahrung bringen. Das Innenministerium hat beispielsweise immer behauptet, es gibt in Mecklenburg-Vorpommern keine Überschneidung zwischen Nordkreuz und UNITA. Dabei war ein Nordkreuz-Mitglied sogar zuletzt Distriktleiter Nord bei UNITA, also viel mehr als ein einfaches Mitglied. Und beim Landesverfassungsschutz, der Cafier untersteht, hat sich bereits im Jahr 2018 ein Insider gemeldet. Es ist ein Mann, der selbst bei UNITA aktiv war, bis er bemerkte, das ist höchst problematisch, was da passiert. Er hat Dokumente gesammelt, Kontaktlisten, Chatverläufe, Fotos, Videos. Das alles sind Informationen, die helfen, um in das Innere eines autoritären Netzwerks zu schauen. In einer Organisation, die eine eigene private Kampftruppe aufbauen will, angeleitet von einem Elitesoldaten. Das alles wusste der Informant, bevor es öffentlich bekannt war. Man könnte meinen, dass gerade in Mecklenburg-Vorpommern alle Alarmglocken klingeln. Was wir recherchieren konnten? Der Mann hat es tatsächlich geschafft, einen Kontakt zum Verfassungsschutz aufzubauen. Er trifft regelmäßig einen Agenten, übergibt die Dateien auf einem Stick. Es hat keinen interessiert, sagt der Informant. Es folgte daraus nichts. Warum?
Wir wollen nun wirklich wissen, was es mit dem angeblichen Waffenkauf auf sich hat. Und machen uns deshalb auf den Weg nach Schwerin. Da lädt Innenminister Cafier im November 2020 nämlich JournalistInnen zu einer Pressekonferenz ein. Er möchte den neuen Verfassungsschutzbericht von Mecklenburg-Vorpommern vorstellen. und in diesem Jahr ist Nordkreuz zum ersten Mal in einem knappen Absatz erwähnt. Normalerweise erscheint zu diesem Termin eher Lokaljournalistin. Dieses Mal aber sind auch wir aus Berlin da. Wir wollen die Frage nach der Waffe stellen. Wir fragen nach Nordkreuz und dann danach, ob Kaffee als Privatperson eine Waffe bei Frank T. gekauft hat.
Zur ersten Frage, natürlich ist Nordkreuz Thema von laufender Ermittlung. Zur zweiten Frage zu privaten Dingen können Sie mich gerne anfragen, privat. Alles andere bleibt Privatbereich. Dazu gibt es von der Stelle keine Äußerung.
Wie frage ich Sie dazu privat an?
Wie bitte?
Wie frage ich Sie dazu privat an? Die Frage hatte ich ja schon ein paar Mal gestellt.
Wir sind ja auch im Privatbereich, das bleibt Privatbereich, auch in Zukunft.
Okay, dann entnehme ich dem, dass es kein Dementi ist.
Der Mitschnitt ist leider nicht so gut verständlich. Kaffee sagt aber im Wesentlichen, sein Waffenbesitz ist Privatbereich. Er will dazu nichts sagen. Lorenz Kaffee, der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, hält es also für eine Privatsache, ob er bei einem Rechtsextremisten eine Waffe gekauft hat. Noch dazu bei einem, der Teil der Nordkreuz-Gruppe war, in deren Umtriebe Lorenz Kaffee seit 3 Jahren kein Licht bringt, kaum informiert und wenig dafür tut, dass aufgeklärt wird, wieso so viele Nordkreuz-Mitglieder ausgerechnet im Staatsdienst tätig waren. Wir twittern die Aussage von Kaffee, jemand schneidet den Ausschnitt aus dem Livestream der Pressekonferenz. Noch bevor wir einen eigenen Text dazu veröffentlichen konnten, ist der kurze Clip schon viral gegangen. Auch PolitikerInnen aus Land und Bund äußern sich, fordern Aufklärung. Das Innenministerium in Schwerin antwortet auf unsere Fragen zum mutmaßlichen Waffenkauf nach wie vor nicht. Auch andere JournalistInnen fragen vergebens nach Details. Stattdessen gibt Kaffee einen Tag nach der Pressekonferenz dem Spiegel ein ausführliches Interview und gibt darin den Kauf der Waffe zu.
Meinen Behörden und mir lagen Anfang 2018 keine Verdachtsmomente zu der Firma vor. Deshalb war ich beim Kauf auch arglos.
Es geht um eine Pistole, Glock 19. Unverbindliche Preisempfehlung, 690 Euro. Kaffee sagt, er habe sie als Jagdwaffe gekauft.
An dieser Stelle ist uns wichtig zu sagen, Kaffee selbst ist kein Rechtsextremist. Das hat auch keiner behauptet. Er hat sich auch politisch gegen rechts engagiert, zum Beispiel ein NPD-Verbotsverfahren vorangetrieben. Aber trotzdem hat er im Fall Nordkreuz, bei einer neueren Form des Rechtsextremismus, keine gute Figur gemacht. Und das lag auch daran, dass er selbst mit Leuten zu tun hatte, mit denen ein Innenminister privat nichts zu tun haben sollte. Es hätte ein Moment sein können, in dem der dienstälteste Innenminister der Bundesrepublik einen Fehler einräumt. Indem er erklärt, warum er die Nordkreuz-Aufklärung nicht mit genügend Nachdruck betrieben hat und wie er das nun ändern möchte. Stattdessen schiebt er die Verantwortung von sich, sagt, seine Behörden hätten zum Zeitpunkt des Waffenkaufs nichts von den rechtsextremen Umtrieben gewusst und verstrickt sich damit in neue Widersprüche. Denn Geheimdienste und das BKA wussten schon im Sommer 2017, dass Frank T. bei Nordkreuz aktiv war.
Am Wochenende nach dem Interview bittet die Ministerpräsidentin Lorenz Kaffee zum Gespräch. Am 17. November 2020 verschickt die Nachrichtenagentur dpa am späten Nachmittag eine Eilmeldung.
Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Kaffee, CDU, tritt wegen eines Waffenkaufs vor knapp 3 Jahren bei einem mutmaßlichen Rechtsextremisten zurück. Nicht der Erwerb sei ein Fehler gewesen, aber sein Umgang damit, sagte Kaffee am Dienstag zur Begründung.
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, ich bin seit 14 Jahren Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern und damit der dienstälteste Innenminister Deutschlands.
In einer persönlichen Erklärung gibt Lorenz Kaffee vor allem den Medien die Schuld.
Es verletzt mich jedoch zutiefst und ist für mich eine extrem große Belastung, dass in der Berichterstattung irgendeine Nähe zu rechten Kreisen suggeriert wird. Ich kann diesen Vorwurf nur in aller Schärfe zurückweisen. Es ist schlicht absurd. Das Mediengeschäft ist jedoch erbarmungslos und leidet allzu oft undifferenziert. Die Schlagzeilen haben sich in die Köpfe der Menschen eingebrannt.
Wir sind von Kaffees Rücktritt überrascht. Es ist ja sehr selten geworden, dass überhaupt ein Minister wegen politischer Fehltritte zurücktritt. Klar, Kaffee will seine Karriere ohnehin bald beenden. Uns erscheint die ganze Geschichte immer noch seltsam unaufgeklärt. Verheimlicht Kaffee etwas, das noch nicht bekannt ist? Wir versuchen es noch einmal bei der Pressestelle des Innenministeriums, schreiben wieder eine Mail mit Fragen.
Erstens, Wann genau hat Innenminister Cafier die Waffe bei Frank T. gekauft? Zweitens, hat er bei Frank T. bzw. dem Schießplatz Großer Bockhorst ein oder mehrere Schießtrainings absolviert? Wenn ja, wann?
Die Antwort der Pressestelle des Innenministeriums?
Zuerstens, die Eintragung in die Waffenbesitzkarte erfolgte am 4. Januar 2018. Zu zweitens, der Minister hat die Waffe zum selben Zeitpunkt auf dem Schießplatz eingeschossen.
Das ist wieder interessant. Das Ministerium nennt zwar Daten und Fakten, beantwortet aber auch diese Frage nicht richtig. Wann eine Waffe offiziell in Behördendokumente eingetragen wird, sagt nur nichts über ein Kaufdatum. Wir fragen uns, gibt es vielleicht gar kein Kaufdatum? Also hat er vielleicht gar nichts für die Waffe an Frank T. gezahlt, sondern sie geschenkt bekommen? Manchmal überholt einen auch bei wichtigen Recherchen der Alltag. Wir haben irgendwann andere Dinge zu tun, sind in andere Projekte eingespannt. Wir kommen nicht dazu, der Frage weiter nachzugehen. Sie bleibt liegen.
Welche Rolle der Schießplatzbetreiber Frank T. spielt, kommt erst nach und nach heraus. Das Innenministerium in Schwerin spricht inzwischen von rechtsextremistischen Bestrebungen bei ihm. Von denen will man aber erst im Mai 2019 mitbekommen haben. Ein paar Wochen später ist dann die zweite Hausdurchsuchung bei Marco G., als die Uzi gefunden wird und Unmengen an Munition. Dann erst kündigen Polizei und Bundeswehr die Verträge mit Frank T.'s Firma. Also erst 2 Jahre, nachdem die Terrorvorwürfe gegen die Nordkreuz-Mitglieder bundesweit bekannt geworden sind. So langsam beschäftigen sich auch Ermittlungsbehörden in verschiedenen Bundesländern mit der Polizeimunition, die mutmaßlich in Güstrow entwendet wurde. In Bayern etwa durchsuchte die Generalstaatsanwaltschaft 2 Dienststellen von Polizeispezialeinheiten. Auch in Brandenburg wird ermittelt. Der Verdacht gegen einen Polizisten, er könne Marco G. Munition besorgt haben, erhärtet sich aber nicht.
Besonders krass ist der Fall in Sachsen. Und auch besonders interessant, weil er zeigt, dass nicht nur Marco G. Polizeimunition in großem Stil mit nach Hause nahm. In Dresden sollen PolizistInnen vom mobilen Einsatzkommando mindestens 7000 Schuss entwendet haben. Beschuldigt sind insgesamt 17 Beamte, inklusive des Kommandoführers. Die gesamte Einheit wurde sofort aufgelöst. Mit der Munition sollen sie bei Frank T. in Güstrow bezahlt haben, ein Training, für das sie keine Genehmigung bekommen hatten. Staatsanwaltschaften in Mecklenburg-Vorpommern ermitteln inzwischen gleich in mehreren Verfahren gegen Frank T. Es geht unter anderem um mögliche Verstöße gegen das Waffengesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz. Das betrifft mutmaßlich illegalen Umgang mit Munition. Und es geht um den Verdacht, Frank T. solle jemanden bestochen haben. Es ist naheliegend, wenn einer besticht, gibt es wahrscheinlich auch jemanden, der bestochen wird. Und wieder geht es um Lorenz Cafier. Im August 2021 leitet die Staatsanwaltschaft Rostock ein Ermittlungsverfahren gegen den Ex-Innenminister ein. Cafier wird Vorteilsannahme vorgeworfen. Das ist sozusagen eine mildere Form von Korruption. Es geht dabei um Klimapflege, wie es im Juristendeutsch heißt. Geschenke, die die Freundschaft erhalten, erstmal ohne konkrete Gegenleistung. Die ErmittlerInnen haben Aussagen und Kommunikation ausgewertet, Geschäftsunterlagen von Frank T. durchforstet. Eines konnten sie darin nicht finden. Ein Kaufbeleg über die Pistole. Vielleicht hat Frank T. damals im Winter 2018 gehofft, dass er mit der Pistole für Cafier die Beziehung zu einer wichtigen Kundin pflegen kann, der Landespolizei. Oder er hoffte, sich selbst mit einem großzügigen Geschenk retten zu können. Er wusste ja damals bereits, dass ihm die Sache mit Nordkreuz auf die Füße fallen kann. Cafier hätte dann also nicht nur die Waffe eines Rechtsextremisten angenommen, sondern sie sich auch noch mit Hilfe seiner privilegierten Stellung als Innenminister besorgt. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock sagt uns, Zitat, es gibt den Anfangsverdacht, dass es keinen Kauf gab.
Wir haben bei dieser Recherche schon viele problematische Beziehungen erlebt. Ihr erinnert euch an den MAD-Agenten, der ausgerechnet von Hannibal wissen wollte, was im KSK so passiert. Oder den Verfassungsschützer aus Baden-Württemberg, der den Verein UNITA mitgegründet hat. Aber das mit Cafier ist nochmal eine ganz andere Liga. Sollte er wirklich die Probleme rund um Nordkreuz so schlecht angegangen haben, weil er käuflich ist? Es gilt die Unschuldsvermutung. Wir müssen abwarten, was die Ermittlungen ergeben. Vielleicht wird Cafier ja entlastet. Vielleicht ist da aber auch noch viel mehr, das wir noch gar nicht wissen. Zum Schluss noch ein aktueller Hinweis. Im Januar 2022 wurde Lorenz Cafier rechtskräftig wegen Vorteilsannahme im Amt verurteilt, weil er die Pistole und ein Schießtraining samt Munition geschenkt bekam. Cafier akzeptierte einen Strafbefehl über 45 Tagessätze und musste 13.500 Euro Strafe zahlen. Die Ermittlungen gegen den Waffenhändler Frank T. wegen Vorteilsgewährung wurden gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt.
Das Hannibal-Netzwerk. Rechte Schattenkrieger unter Tag X ist ein Podcast von Podimo, produziert von der Kooperative Berlin.
AutorInnen Christina Schmidt und Sebastian Erb. Redaktion Marisa Gierlinger. Projektleitung Anna Neifer. Dramaturgie Christina Ebelt. Sounddesign Joscha Grunewald.
Und in der nächsten Folge? Auch bei Franco A. geht es um illegale Waffen und Munition. Er steht nun in Frankfurt am Main vor Gericht. Die Anklage? Rechtsterror. Meist schweigen die Angeklagten in so einem Fall. Nicht so Franco A.